Morgen miteinander. Der Nathanael hat letzte Woche davon geredet, den alten Mensch auszuziehen, Kleider vom alten Mensch auszuziehen und den neuen Mensch anzulegen. Hat er gesagt, wie das geht, indem wir uns für ein Leben mit Jesus Christus entscheiden. Und der alte Mensch wird weggerührt, verbrennt im Feuer und wir kommen ein neues Gewand über, einen neuen Mensch, sind wir in Jesus. Und alles ist vergeben. Ich darf heute darüber reden, was das ausmacht, was das für Konsequenzen hat in dem Sinn. Die Tugenden, die das mit sich bringt, die wir haben sollen, wenn wir neue Menschen sind und eine Gemeinschaft sind, so wie da, eine Gemeinde, der liebe Christi in Jesus. Und zum Anfang würde ich gerne beten. Jesus, Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für all die Menschen, die jetzt da sind, für all die Menschen, die zuhören. Ich liebe dich von ganzem Herzen und ich danke dir, darf ich etwas über dein Wort erzählen. Ich bitte dich, dass du meine Zunge führst und dass du Herzen und Ohren öffnest im Namen Jesus. Amen. Dazu als erstes der Predigttext aus dem Kolosser, natürlich Kolosser Serie 3, Vers 12 bis 15. So zieht nun an als Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut. Ertragt einander und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat. Gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Über dies alles aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Und der Friede Gottes regiere in euren Herzen. Zu diesem seid ihr ja auch berufen in einem Leib und seid dankbar. Also wir sind berufen zu dem. Bevor ich auf die Tugenden komme, möchte ich gerne noch etwas zu diesen wunderschönen Bezeichnungen von der Gemeinde sagen, die da im Kolosser stehen. Quasi unsere Identität. Wir sind Auserwählte. Wir sind Heilige und wir sind Geliebte. Zu jedem von diesen Aussagen habe ich da auch einen Bibelvers. Ich habe es jetzt nicht ausgeschrieben, ihr dürft es gerne nachlesen, ihr könnt es abfotografieren bei eurem Small Group Leiter, dann das Konzept verlangen, um dann diese Verse auch nochmal zu ergründen und wirklich zu studieren. Das sind wunderschöne Verse. Zu den Auserwählten steht es im Epheser 1, 3 und 4. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Also Gott, der Vater, hat uns in Jesus auserwählt vor Grundlegung der Welt. Bevor irgendetwas entstanden ist, das war noch nichts, hat Gott, der Vater, durch Jesus Christus uns erwählt. Das sind schon allein in dem Vers, könnte man eigentlich einen ganzen Morgen predigen. Finde ich jetzt, was das bedeutet, Gott der Vater in Jesus bedeutet schon mal vor Grundlegung der Welt. Jesus war, so wie es der Nati auch schon gesagt hat in dieser Serie, Jesus war schon immer. Jesus hat keinen Anfang und kein Ende. Und Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist sind schon immer eins gewesen, ein Gott. Und dass wir auserwählt sind, ich meine, das gibt mir persönlich, es gibt viele Menschen mit Selbstwertproblem, oder? Bin ich es überhaupt wert? Bin ich überhaupt, was mache ich da überhaupt? Und so Verse können da auch wirklich helfen, das zu lesen und das zu verinnerlichen. Ich bin auserwählt und zwar vom Höchsten. Auserwählt vom Höchsten, von dem, der alles gemacht hat, das ganze Universum, das Universum übrigens, einfach als Deko und als Lichter am Himmel, so steht es. Einfach mal schnell etwas Unendliches gemacht und der liebt uns, hat uns auserwählt. Heilige. Da geht es im Johannes 17, 19 bis 21 ums Gebet von Jesus, das er zum Vater macht. Ja, Jesus als Mensch und gleichzeitig Gott hat auch zum Vater gebetet. Und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt seien in Wahrheit. Ich bitte aber nicht nur für diese allein, für seine Jünger, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden, auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir, auf dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Auch da wieder der Vers, unglaublich viel Wahrheit drin. Aber wir sind heilig, wir sind geheiligt durch Jesus. Wir benehmen uns nicht so, oft nicht, also ich nicht. Wir sollen es aber, weil, auf das auch sie in uns sein, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Wir sollen die Tugenden sollen wir haben, dann, wo ich drauf komme, und wir sollen so ein Leben führen, damit die Welt draussen sieht, dass Jesus real ist, oder? Dass sie auch Freude bekommen, dass sie gepackt werden zum Bibellesen. Was hat der? Ich will das auch. Wo steht das? Ja, lies Bibel. Ja, komm mal in den Gottesdienst, oder? Damit die Welt erkennt, dass du mich gesendet hast. Sollen wir heilig sein? Sind wir heilig? Wir sind heilig, weil Jesus uns geheiligt hat. Dann, wunderschön für jeden, der verlassen worden ist, was auch immer, Geliebte, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Das ist ja das Evangelium in einem Vers, oder? Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. Welt, da, das griechische Wörtchen Kosmos, kann mehrere Sachen bedeuten. Man muss es im Kontext anschauen. Gott hat nicht die Erde, sozusagen den Baum und den Fluss und die Kugel geliebt, sondern Welt ist da die Menschheit gemeint, die ganze Menschheit. Er liebt jeden Mensch. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. Also er liebt jeden von uns einzeln. Das ist auch eine Zusage, eine Wahrheit, die wir ergreifen müssen, die wir ins Herz schreiben müssen. Wir sind geliebt. Wir sind geliebt von Gott. Das einmal zu den Bezeichnungen der Gemeinde und von jedem Einzelnen. Es gilt für jeden Einzelnen, es gilt im Besonderen auch für den Lieb Christi, für die Gemeinde. Ich lese nochmal den Kolosser 3, 12 bis 15, um dann auf die Tugenden eingehen. So zieht nun an, als Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut. Ertragt einander und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat. Gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Über dies alles aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist, und der Friede Gottes regiere in euren Herzen. Zu diesem seid ihr ja auch berufen, in einem Leib, und seid dankbar. Vergeben. Das war für mich lange eine riesengroße Herausforderung. Das Vergeben. Auch, dass jemand mir vergibt oder dass Gott mir vergeben hat für all den Scheiß, den ich bauen habe in der Vergangenheit. Immer noch bauen. Jeden Tag. Und sehr, sehr schwierig, auch anderen Menschen zu vergeben, wenn etwas wirklich Schlimmes passiert ist. Wie macht man das? Was soll man das? Die Bibel fordert uns aber auf dazu. Und als erstes ist mir in den Sinn gekommen, kommt einem eigentlich die Aufforderung von Jesus in den Sinn, die er im Lukas 17, 3 bis 4 macht. Oder? Ich lese den vor. Habt Acht auf euch selbst. Wenn aber dein Bruder gegen dich sündigt, so weise ihn zurecht. Und wenn er Buße tut, vergib ihm. Ist einfach. Und wenn er siebenmal am Tag gegen dich sündige und siebenmal am Tag wieder zu dir käme und spreche, es reut mich, so sollst du ihm vergeben. Also wenn einer kommt, sagt, es tut mir leid, es tut mir wirklich leid, was ich gemacht habe. Ernsthaft und wirklich Reue zeigt. Vergeben, oder? Ist aber nicht das gemeint im Kolosser. Im Kolosser ist die grundsätzliche Vergebung, die Herzenshaltung gemeint. Und wir sollen haben. Da untereinander, unter uns allen, ich meine, es kann so viel passieren, oder? Ein Kleines, wo man kann Der Kolosser sagt, vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat. Also, ich habe etwas zu klagen. Der ist noch nicht gekommen und hat gesagt, es tut mir leid. Sonst hätte ich ja nichts mehr zu klagen. Ich sage, ich vergib dir, dann ist die Klage weg, oder? Gleich wie auch Christus vergeben hat, so auch ihr. Jesus Christus hat uns vergeben, bevor wir sagen, das tut mir leid. Wir müssen es einfach annehmen. Ich meine, wir können es ja nur annehmen, wie er es schon gemacht hat. Er spricht uns die Vergebung aus. Wir sollen auch so eine Grundhaltung in unserem Herz haben, bevor der andere kommt. Und zwar jedes Mal. Ohne Kompromiss. Das ist nicht so einfach. Also, ich meine, da kann es kleinere Sachen geben. Die kannst du ganz allein im Zimmer für dich. Kannst du beten, kannst du sagen, ich vergib. Und es kann sehr, sehr grosse Sachen geben. Verletzungen. Scheidungen. Durch Ehebruch. Körperliche Verletzungen. Durch Elternteil, was auch immer. Was alles in unseren Herzen ist und wir Mühe haben zum Vergeben. Das weiss jeder Einzelne von uns selber. Und das Krasse ist ja, das nimmt ja uns gefangen. Zum Teil weiss ja der andere nicht einmal, was er gemacht hat. Oder es lässt ihn kalt oder was auch immer. Oder ist schon gestorben, kann ja auch sein. Und die Wut, der Hass nimmt uns gefangen, oder? Und er nimmt uns gefangen, um Jesus nicht können, 100% zu lieben. Wie, was ist das für ein Gott, der das zulässt? Oder? Kommen dann die Sachen, wenn man das nicht macht, dann kommen Anklagen selbst gegen Gott. Oder? Aber Gott ist 100% heilig und herrlich und gerecht. Vergebung. Eine Herzenshaltung. Im Lukas, in dem Vers, den ich vorher gelesen habe, dort steht die Vergebung, die wiederherstellende Vergebung. Es ist für Beziehungen sehr, sehr wichtig, dass man wirklich auch zueinander geht und sagt, das tut mir leid. Ich habe, wie einige von euch wissen, habe ich eine Drogenentzugstherapie gemacht. Ich war lang süchtig. Ich bin dann anderthalb Jahre in eine stationäre Therapie gegangen. Und dann kommst du dort und dann hast du kein Betäubungsmittel mehr. Und sollst plötzlich mit anderen, ich meine, es war eine Männertherapie in Herisau, Appenzell. Da sind es etwa 6-7 Männer zu dieser Zeit, oder? Alle plötzlich nüchtern. Gut, ein paar waren auf starke Medikamente, weil es halt vorher aus dem Mies oben abgekommen. Aber der Kollege und ich, wo die Geschichte darum geht, wir waren 100% nüchtern. Und plötzlich haben wir mit Emotionen umgehen. Dann waren wir am Hallenfußballspielen. Er probiert das Goal zu machen, schiesst daneben und ich fange an zu lachen. So etwas Einfaches. Und er hat sich verletzt gefühlt. Er hat sich persönlich angegriffen gefühlt. Und ich habe dann nochmal gelacht und hat sich dann noch verletzter gefühlt. Und dann sind wir aufeinander losgegangen. Dann sind wir einander den Hals gekumpelt und dann ist es eine Sekunde gegangen, haben uns beide untereinander gerissen und wir sind da gestanden, beide so. Und dann haben wir beide gemerkt, Gott sei Dank, weil wir mit Gott unterwegs waren, was das jetzt gerade war. Und wir haben beide, ich habe gemerkt, wirklich beide zusammen, haben wir unseren Mut zusammengenommen, sind aufeinander zugegangen, wir sind in den Geräteraum hinterher, haben uns in den Arm genommen und haben zusammen gebetet. Und haben uns Vergebung ausgesprochen in dem Moment, der Dino und ich. Und das ist, es ist ein Moment gewesen, den ich nie mehr vergesse in meinem Leben, weil dort, was dort passiert ist, innerhalb von 5 Minuten, das zu einem, ich liebe dich, Brüder. Das ist wirklich mega krass gewesen, wir sind heute noch beste Freunde. Und das ist jetzt trotzdem schon 16 Jahre her. Wir hören uns eigentlich jede Woche, betet miteinander, redet miteinander. Wenn wir das nicht gemacht hätten, wäre das nicht passiert. Es hätte jeder für sich selber können vergeben, oh, ist gut. Und wir hätten sehr viel verpasst, kann ich wirklich sagen, wir hätten sehr viel verpasst. Wir haben zusammen nachher gewohnt in einer WG und so, haben uns zusammen gefördert. Für eine Beziehung ist es wichtig, weil es gibt die Konfliktstufen, oder? Warme Konflikte, lauwarme Konflikte, kalte Konflikte. Und es gibt nichts Schlimmeres für eine Beziehung, ob das jetzt in einer Ehe ist, ob das jetzt zu einem Freund ist, ob das da in der Kirche ist, ob das zu den Kindern ist. Gibt es sogar Eltern, die zu ihren Kindern kalte Konflikte wachsen lassen. Es ist abgehalten, man redet nicht mehr miteinander. Es gibt nichts Schlimmeres für eine Beziehung, Also ein kalter Konflikt ist ein Killer für jede Beziehung. Wartet das nicht ab. Wenn der andere nicht kommt, man darf auch mal das 5 Grad stehen lassen, wenn man weiss, der andere ist ein bisschen aufbrausender Typ, jetzt habe ich mich gerade ein bisschen verletzt gefühlt, er hat vielleicht... Ja, dann darf man auch mal sagen, ich vergib, du musst nicht sagen, jedem Muckenschiss geben, aber vergeben einander, wirklich im Herzen. Ich habe extra ein bisschen Themen ausgewählt, die auch mich persönlich wirklich lang beschäftigt haben und immer noch beschäftigen zum Teil. Langmut. Das griechische Wort, das hier im Kolosser für Langmut genannt wird, bei mir steht Langmut, bei anderen steht Geduld, ist das Wörtchen Mok. Jetzt muss ich es hier nochmal lesen. Auf Griechisch. Makrotimia. Bedeutet Geduld in Bezug auf eine Person. Für Geduld, für Umstände, zum Umstand aushalten, gibt es ein anderes Wörtchen, das nennt sich Hypomone. Wird auch nebeneinander gebraucht, darum, wenn ihr sie in eurer Bibel irgendwie anders steht, nur Geduld steht, dürft ihr das gerne auch ankreuzeln, wenn ihr in eure Bibel hier schreibt, ich mache das amix, ist wirklich die Geduld in Bezug auf Personen gemeint. Da gibt es, sagen wir ein Beispiel für Langmut. Ihr habt eine Smallgroup. Ihr trefft euch immer pünktlich. Es gibt einen, der immer zu spät kommt oder unentschuldigt, einfach wegbleibt, kommt nicht, bringt ein bisschen Unruhe in die Gruppe rein. Hey, komm. Wir sagen dem, man muss nicht mehr kommen, kann sich jemand anders suchen oder du musst gar nicht mehr in die Smallgroup kommen. Macht das nicht. Schliessen die Personen nicht aus. Sind langmutig. Geht dieser Person an, wieso auch immer. Es kann ja einen Grund haben. Muss nicht unbedingt. Redet mit dieser Person, sind langmütig. Kindererziehung. Langmut in der Kindererziehung. Wir haben drei kleine Kinder, 2, 4 und 6. Und ich versage eigentlich jeden Tag mit dem Thema. Ein Kind nicht gerade etwas, ich meine, man kann an einem 4-jährigen Bub kann man etwas nachtragen. Also, die können ja nichts dafür. Das klingt ja eigentlich blöd, oder? Aber trotzdem. Sind langmütig in der Kindererziehung, zu euren Kindern. Sie tragen es nachher auch da an, tragen es nachher auch da in die Kids-Church, wo auch immer, oder? Auch wieder in die Gemeinschaft. Die Kinder auch untereinander in der Gemeinschaft, oder? Dass sie das auch lernen von uns. Ich meine, sie schauen ja alles von uns ab. Langmütig zu sein, etwas auszuhalten. Die Person auszuhalten und zu sagen, du bist jetzt nicht. Ehepartner. Das ist die Säcke, die liegen jedes Mal auf dem Boden. Lies mal die Säcke zusammen, ehrlich. Ich habe mal so ein gutes Beispiel gehört in einer Predigt, Säcke-Schubladen. Ich habe jetzt keine Säcke-Schubladen. Ich habe so einen Herrendiener, nennt sich es, so einen Stuhl, oder, wo man das Zeug drauf tut. Und ja, meine. Ich finde, das kann man ja. Ich muss jetzt. Ich sage dann nämlich als Hausrede. Ich will ja noch nicht in die Wäsche tun, hast du zu viel Wäsche? Ja. Meine Frau ist langmütig. Das ist sie wirklich. Sie sagt es immer ganz lieb. Schätzli, könntest du wieder mal? Ich mache jetzt gerade Wäsche. Ich sage, ja, ist gut. Und dann so einmal alle 2 Wochen räume ich den wieder auf. Mit den Arbeitskollegen beim Arbeiten. Jetzt bist du ein Christ, der weiss es. Das ist ein, wie soll ich es nennen, Stündler. Oder? So ein, Der geht da in eine Freikirche, der erzählt von Jesus. Wenn er von Jesus erzählt, mach es, ist cool. Der Typ hat überhaupt keine Geduld, der rastet immer voll aus, sagen wir es jetzt bei mir, um es auf mich münzen, an den Bausitzungen und so, die ich habe jetzt als Oberbauleiter. Dann sagst du, willst du mich eigentlich verarschen? Geht es eigentlich noch? Und so richtig so einen Hals überkommen. Bist nicht langmütig, bist langmütig gegen die Personen beim Arbeiten. Ich habe als 18-Jähriger habe ich mich entschieden, nach der Maurerlehre direkt auf den Bau zu gehen, Akkordmaurer zu werden. Und dann habe ich dort so einen Typ gehabt, der ist hinter mir gestanden und hat mich bei jedem Stein, den ich gesetzt habe, angeschaut und korrigiert. Ich habe es nicht angebracht. Der hat mich fertig gemacht, der hat mich beleidigt und so weiter. Und mein Papi hat mir dann einen Tipp gegeben und hat gesagt, segne doch den Mann. Und ich habe zuerst gedacht, ja. Und ich den Peter halt segne, soll ich ihn segnen? Und dann habe ich ihn angefangen zu segnen, und zwar jeden Tag. Und ich habe gemerkt, wie ich langmütig wird gegen den. Ich habe gesegnet, habe für ihn gebetet. Ich habe natürlich nicht in die Baracke gegangen und gesagt, ich segne dich, ich bete für dich, sondern ich habe das für mich gemacht. Sonst hätte er mich noch mehr beleidigt, oder? Nein, ich habe für ihn gebetet und habe gesegnet und wirklich, ich habe wirklich Geduld für den Mann bekommen, bin langmütig geworden. Und lustigerweise hat es sich dann auch gedreht, er hat mich dann ernst genommen, es plötzlich klappt mit den Mauern. Es hat plötzlich geklappt, mit dem auch ein anständiges Gespräch zu führen. Es hat plötzlich geklappt, mit dem Menschen wirklich zu reden und eine Beziehung unter Arbeitskollegen zu führen. Es ist also an mir gelegen, nicht an ihm. Wir haben die Lösung. Für alles. Wenn einer Jesus nicht hat, hat er sie nicht. Also können wir meistens eigentlich die Schuld bei uns suchen, weil wir haben die Lösung. Da, das Wort Gottes, da steht alles drin. Der Paulus schreibt im Timotheus: Aber darum ist mir Erbarmen widerfahren, damit an mir zuerst Jesus Christus sich langmütig erzeigt, zum Vorbild für die, die künftig an ihn glauben würden, zum ewigen Leben. Zur Erklärung von dem Vers ist der Paulus, oder das schreibt da eben im Timotheus, am Timotheus: Darum ist mir Erbarmen widerfahren, damit an mir, Jesus Christus, zuerst an mir seine Langmut zeigt. Paulus, ich weiß nicht, wer vorher Saulus. Saulus, der Grosse, der Mächtige, Starke. Paulus, Namenbedeutungen sind auch sehr spannend. Der Kleine, der Geringste. Er war der Erste, einer der ersten Christenverfolger. Er war dabei bei der Steinigung von Stephanus. Er hat Christen als erster Mensch, einer der ersten Menschen, verfolgt, und zwar auf den Tod. Hat die wollen umbringen, hat die wollen. Und auf so einer Reise, zum Christen verhaften, hat einen Brief dabei gehabt und so weiter, dass er die Christen verfolgen, verhaften, in den Knast rühren, ist ihm Jesus begegnet. Jesus Christus. Und von dem redet er da. Zuerst mir Erbarmung widerfahren. Also Jesus war langmütig über Paulus. Jesus ist langmütig jedem Einzelnen, der da rein hockt, dass er sein Leben Jesus übergibt. Irgendwann ist fertig, oder? Dann kommt er wieder oder wir sterben, oder? Die Langmut ist nicht ewig. Aber sie ist da, und unser Gott ist langmütig. Kommen wir zum nächsten Thema, auch eins für mich: Sanftmut. Sanftmut, denkst du, Schwächling, oder? Weiß auch nicht. Weichheit, keine Ahnung. Was einem bei dem Wort als erstes in den Sinn kommt, menschlich gesehen, ist es so. Kannst du mal rumfragen, was denkst du bei einem sanftmütigen Mann? Ist das, Aber Sanftmut ist eine Stärke. Der Mose selber sagt von sich in der Bibel, dass er der sanftmütigste Mensch war auf der Kugel, wo er gelebt hat. Gott bestätigt es, weil sonst würde es nicht in der Bibel stehen. Die Bibel ist zu 100% von Gott inspiriert. Jedes einzelne Wort, jeder Buchstabe. Darum ist es so. Er war der grösste Anführer, ein sanftmütiger Mensch. Meine Studienbibel sagt dazu: Sanftmut ist eine Einstellung des Geistes und des Herzens, die sich in Freundlichkeit mit Kraft und nicht mit Weichheit ausdrückt. Es ist eine Tugend mit einem festen Charakter verbunden, wie wir auch an Christus sehen. Matthäus 11,29: Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Wenn man immer so aufbrausend ist und so wütig ist und so gerade verrückt wird, macht ja selber etwas mit einem. Ich meine, dann ist man immer auf 100, und das ist nicht gesund. Das ist nicht gesund für die Pumpe, ist eigentlich für gar nicht gesund. Oder? Und es ist auch nicht angenehm für die Mitmenschen. Die Sanftmut ist etwas, wo wir alle sollen auch unbedingt in unserem Herzen tragen. Es ist keine Schwachheit. Im Gegenteil, es wird in der Bibel sogar benannt als eine Frucht vom Geist. Frucht vom Geist, die Frucht, die Jesus, also Jesus in sich hat, weil er der Heilige Geist auch, er ist ja Gott, oder? Und die Frucht, die können wir auch lesen in Galater 5, 22. Es lohnt sich, die Frucht auch auswendig zu lernen. Ich sage es, wenn ich wieder so ein bisschen sage, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Eben das Gegenteil, wie schon gesagt, ist ein wütiger Mensch, der sich nicht kontrollieren kann, der in jeder stressigen Situation sofort ausfallend wird. Und ein sanftmütiger Mensch ist langmütig und er vergibt, er hat ein vergebendes Herz. Es hängt also alles miteinander zusammen. All die Tugenden, die hängen alle miteinander zusammen. Das eine gar nicht ohne das andere. Und das ist ja eigentlich das, was man... Ich meine, ich wünsche mir das von ganzem Herzen. Dass ich sanftmütig sein darf. Dass ich sanftmütig sein mit meiner Ehefrau, dass ich sanftmütig sein mit meinen Kindern, das ist meine engste Gemeinschaft. Dass ich sanftmütig sein da innen. Dass ich sanftmütig sein mit meinen Arbeitskollegen. Dass ich sanftmütig sein, wenn einer bei Grün nicht gerade sofort losfährt. Denke jetzt, fahr mal, es ist Grün im Fall da vorne. Langmütig darf sein, sofort gehen, dass er nicht gerade abgefahren ist. Genau, es hängt alles zusammen, wirklich. Und die Früchte sollen in unserem Herz sein. Aber wie kommen wir zu diesen Früchten? Wie kommen wir zu dieser Tugend, die wir haben sollen, wenn wir den neuen Mensch angelegt haben, wenn wir der neue Mensch sind, wenn uns Jesus, wenn uns unser Herr Jesus Christus komplett erneuert hat? Wie kommen wir zu dieser Tugend? Eben, wie ich es gesagt habe, durch Jesus. Indem wir den Heiligen Geist in uns wohnen lassen. Wie lassen wir den Heiligen Geist in uns wohnen? Indem wir Jesus Christus als unseren Erlöser in unserem Leben annehmen. So nicht anders. Und dann kommt der Heilige Geist. Wenn wir Ja sagen zu unserem Herr Jesus, dann haben wir den Heiligen Geist. Als Bestätigung lese ich den Epheser 1, Vers 13. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Errettung gehört habt. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Das Evangelium der Errettung steht ganz genau, was wir glauben sollen und was es geht. Das Evangelium der Errettung, was ist das? Es ist das Erlösungswerk von Jesus Christus am Kreuz zu Golgatha. Es gibt viele Leute, die an Jesus glauben, die Esoteriker stark, die sehen nämlich Jesus auch und so weiter. Es geht nicht um das, einfach an einen Jesus zu glauben. Es hat mal einen Jesus gegeben, der da angelaufen ist. Er hat 12 Jünger gegeben. Ja, man hat die Weltzählung, oder? Die Jahreszählung nach ihm, 2000 vor Christus, 2000 nach Christus, hat man nach ihm gesetzt. Und das ist ein wichtiger, ein guter Rabbi gewesen, ein guter Lehrer. Er hat viel gescheites Zeug da reingeschrieben. Es geht nicht um das. Das ist ein Anfang. Es geht um das, dass wir glauben, dass Jesus Christus sein Leben für uns am Kreuz zu Golgatha gegeben hat. Und dass er wieder auferstanden ist. Und uns somit versöhnt hat mit dem Vater. Und wenn du das glaubst, das lange dann noch nicht, nimm es an. Nimm es an in deinem Leben und sag Ja zu dem. Nimm das Geschenk an. Die unglaubliche Liebe von unserem Gott, die er dort am Kreuz bewiesen hat, die ist auch das, was das alles zusammenhebt. Die ganzen Tugenden, alles zusammen, wo wir sein sollen, wie wir sollen leben, was wir sollen machen. Ohne die Liebe geht es nicht, oder? Über dies alles aber zieht die Liebe an, die das Band der Verkommenheit ist. Und der Friede Gottes regiert in euren Herzen. Zu diesem seid ihr ja auch berufen in einem Leib. Und seid dankbar. Die Liebe von unserem Gott am Kreuz. Die Liebe, die soll in uns hineinleben. Wir sollen auch liebende Menschen sein. Ich meine, was machen wir schon für einen Unterschied? Die Liebe hebt das alles zusammen. Bis mal ohne Liebe, sanftmütig. Bis mal ohne Liebe, langmütig. Aber Gott hat alle auserwählt. Eigentlich hat er jeden auserwählt. Leider lässt sich nicht jeder ziehen. Und wir sollen die Menschen eigentlich auch lieben. No? Und dann kannst du auch mit deinem Arbeitskollegen, der noch nicht an Jesus glaubt, kannst sanftmütig sein durch die Liebe. Ohne Liebe. Also ich könnte es nicht. Ohne Gottes Liebe in meinem Herz könnte ich das nicht. Ich wäre ganz ein anderer Mensch. Falls du die unendliche Liebe von Gott in deinem Leben noch nicht hast, noch nicht eingelassen hast, dich noch nicht dafür entschieden hast, will ich dich unbedingt ermutigen, das sofort zu machen. Nicht mehr warten. Wieso warten? Wenn du es weisst und es spürst und ein Ja hast, dann entscheide dich dafür. Es ist da dann auch während dem Worship, ist da das Gebetsteam. Wir wissen es alle, ich meine, auch Gebetsanliegen in Gruppen und so weiter, hast du das Gebetsanliegen, ich behaupte, jeder Mensch hat jedes Mal ein Gebetsanliegen, irgendetwas, wo man dafür beten kann. Eigentlich sollte man das jedes Mal überrennen, ich sage es zu mir selber. Mein Fuß tut mir weh, wegen meiner Gelenkschmerzen. Geh beten lassen. Du hast jemandem nicht können fehlen. Geh beten lassen. Du hast Zahnweh, geh doch beten lassen. Füreinander, auch dann wieder die Langmut und Sanftmut. Langmut immer wieder für den gleichen Beten und immer wieder sanftmütig sein, füreinander zusammen zu stehen. Lasst die Liebe von Jesus in euer Herz. Und ich möchte dazu nochmal den Johannes 14,6 lesen, zum alles auszuschliessen, was da sonst noch ist, wo könnte weltlich sein, ein Weg zu Gott sein. Es gibt nur einen Gott. Einen einzigen. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Johannes 14,6. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich nur Jesus. Unser Herr Jesus. Es ist Jesus allein. Es ist auch Jesus, der sagt im Johannes-Evangelium, ich und der Vater, wir sind eins. Also die agieren immer zusammen, es ist ein Gott. Um das zu erforschen, lesen die Bibel, unbedingt. Kolosser geht es nachher weiter, lesen weiter, ab Vers 15, 16 und 17. Wir sollen miteinander auch die Bibel lesen und uns dort hinein vertiefen, miteinander die Wahrheit aus dem Buch rausholen, aufsaugen und in unserem Herz hinein verinnerlichen. Und Jesus als unser König annehmen. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Ein Weg. Nicht zwei, drei, vier. Es gibt da noch, ja, alle Religionen führen zum gleichen Gott. Religion ist sowieso Bullshit. Es ist Glaube. Der Glaube an Jesus Christus, der für uns am Kreuz gestorben ist. Jetzt noch das Fazit über die ganze Predigt. Wenn wir die Tugenden in unserer Gemeinschaft, in unserer Kirche leben, dann und wir leben so miteinander, alle zusammen. Ich sage nicht, dass wir es nicht machen, aber wir können noch stärker, wir können noch mehr und noch mehr und noch mehr und wir wachsen und werden wachsen. Wenn wir die stärker und stärker in unserer Gemeinschaft, in unserer Kirche aufleben lassen, dann wird das Licht, das wir strahlen, immer stärker und stärker. Es wird geredet über die Christen, die da so leuchten, die so miteinander umgehen, die beim Arbeiten anders sind. Die sind anders. Das ist attraktiv, ich will das auch. Wir sind dann ein Licht und die Menschen, die in der Dunkelheit sind und Jesus noch nicht in ihrem Leben haben, die werden von dem Licht angezogen. Ich meine, wie die Motto vom Licht, ich muss dort hin, dort leuchtet es, ich muss das einmal anschauen, ich muss das einmal hören, was die dort erzählen und wie die miteinander singen und wie die miteinander umgehen. Das will ich auch. Das ist unsere Aufgabe auf der Erde. Ich meine, jeder, der Jesus Christus angenommen hat, der ist safe, oder? Der kommt in den Himmel. Also was machen wir noch da? Theoretisch, super safe, gerade weg, oder? Gerade entrückt werden, würde ja dann mehr Sinn machen. Aber nein, wir haben ja noch eine Aufgabe da. Die hat uns Jesus mitgegeben. Wir sollen den Menschen von Jesus erzählen. Wir sollen sie taufen, wir sollen sie lehren. Jeder Einzelne, wenn er nicht reden kann, ich meine, verkündige das Evangelium auf der ganzen Welt, wenn nötig, mit Wort, oder? Also da die Tugenden, das Leben. Und die Leute werden sich angezogen fühlen. Das ist unsere Aufgabe. Die Menschen mit der Liebe von Gott anzustecken und die Hölle zu plündern. Und jetzt gerade an deinen besten Kollegen denkst, der Jesus noch nicht im Herzen hat. Wenn es vorbei ist, wo geht er hin? Wir wollen die Leute zu Jesus bringen. Nicht, weil wir ein cooler Verein sind, sondern weil es die einzige Wahrheit ist. Und damit bin ich eigentlich fertig. Und ich möchte aufrufen nachher zum Worship, dass die Leute führen können, führen, beten, Jesus bleiben sitzen, gehen auf die Knie, machen, was ihr wollt, zum Jesus anbeten in eurem Herzen. Betet Jesus an. Er hat es verdient. Und das Gebetsteam ist nachher da am Rand. Geht vorbei, lasst von euch beten. Und zum Schluss will ich noch beten. Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen, was du für uns gemacht hast am Kreuz zu Golgatha. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns neu gemacht hast, dass du uns einen neuen Körper geschenkt hast, einen neuen Mensch geschenkt hast. Dass du uns die Tugenden geschenkt hast. Wir müssen es nur holen, wir müssen es nur abholen. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du Liebe pur bist. Ich danke dir, dass wir jederzeit zu dir kommen, egal mit was. Auch wenn wir Mühe haben mit Sanftmut, wenn wir Mühe haben mit Langmut, Geduld, wenn wir Mühe haben mit Vergehen. Wir dürfen mit allem zu dir kommen, wir müssen es nicht selber schaffen. Wir können es nicht selber schaffen, wir können es nur durch deine Liebe schaffen. Schreib das jedem Einzelnen von uns einfach unglaublich tief ins Herz. Mit dir an unserer Seite können wir Mauern überspringen. Wir dürfen vor das Kreuz kommen, bildlich die Haie auf den Knie im Zimmer, wo auch immer, wie auch immer, mit Freunden, mit dem Gebetsteam und dir die Sachen anlegen. Ich danke dir von ganzem Herzen und ich liebe dich, mein Jesus. Amen. Danke fürs Zuhören.